Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen in der Kirche hier oder an den Orten, wo ihr mitfeiert. Lasst uns beginnen mit einem stillen und persönlichen Gebet als Vorbereitung auf diesen Gottesdienst. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch und uns allen. Amen. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lasst uns singen aus Lied 445, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Treuer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für unser Beisammensein am heutigen Tag in diesem Gottesdienst, für unser gemeinsames Singen und Beten hier in der Kirche oder dort, wo wir diesen Gottesdienst mitfeiern. Herr, wir bitten dich um deine Nähe und um das Verstehen deines Wortes. Lass uns dazu Ruhe finden. Nimm du alle Unruhe, die in uns steckt, weg. Vater im Himmel, im Wort der Bibel finden wir viele Ereignisse, Berichte und Erfahrungen, die uns deutlich machen und bezeugen, dass du diejenigen, die zu dir gehören, begleitet hast in guten wie in schwierigen Zeiten. Und so bitten wir dich auch für uns. Begleite du uns auf unseren Wegen. Dann, wenn der Weg grünt und angenehm ist, aber besonders auch dann, wenn es trocken und dürr wie auf Wüstenwegen ist. Begleite uns, wenn sich auf unserem Lebensweg Probleme und Herausforderungen einstellen. Wenn wir Kummer oder Sorgen haben, Schuld mit uns herumtragen oder keinen Weg mehr für uns sehen. Lass uns erfahren, treuer Gott, dass du täglich neu für uns da sein willst. Lass uns auch heute in diesem Gottesdienst Kraft aus deinem Wort schöpfen. Kraft, die Auswirkung hat auf unser Reden und Handeln in der nächsten Woche. Lass uns Kinder deiner Güte sein und anderen so begegnen, wie du es wünschst. Amen. Wir hören auf Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 13. Danach singen wir aus Psalm 15 alle vier Strophen.
Von den Schwachen und Starken im Glauben. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht. Und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gesteld werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knieen beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für zichzelf Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einen den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Amen.
Take off the night.
Nach der Predigt singen wir Lied 398, beide Strophen. Liebe Gemeinde, gerade in den letzten Monaten und Wochen sind Sie wie Pilze aus dem feuchten Herbstboden gekrochen. Was meine ich? Podcasts. Wisst ihr, was das ist? Ein Podcast? Viele wahrscheinlich schon, einige nicht. Ganz einfach gesagt, aufgenommene Sendungen, die man sich im Internet anhören kann. Ganz simpel gemacht. Ein Aufnahmegerät wird in die Mitte gestellt und man fängt an, sich über ein Thema auszutauschen und zu unterhalten, oder ein Vortrag wird gehalten. Zu allen möglichen Themengebieten gibt es das. Und es gibt auch theologische, höchst spannende und interessante Podcasts. Am Anfang der Woche habe ich mal wieder so einen Podcast gehört. Ein Podcast über den Römerbrief. Und der Römerbrief, der soll uns heute auch in der Predigt ein wenig beschäftigen und begleiten. Ganz am Anfang des Römerbriefes, da beginnt Paulus der Gemeinde in Rom mit einem Wunsch, mit einer Zusage zu begegnen. Gnade sei mit euch und Friede. Diesen Wunsch, diese Zusage, den kennen wir, der wird auch uns am Anfang eines jeden Gottesdienstes zugesprochen. Gnade und Friede sei mit euch. So beginnt der Römerbrief. In den nächsten vier Kapiteln erklärt Paulus dann, was Gott in Jesus Christus für uns Menschen getan hat und was das ganz konkret für uns und unser Leben bedeutet. Und jetzt, in Kapitel 5, da legt Paulus sozusagen noch einen drauf. Ich lese uns Römer 5, die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Liebe Gemeinde, was wir an dieser Stelle im Römerbrief lesen können, das ist mehr als ein Wunsch oder eine Zusage. Wir haben Frieden. Wir stehen in der Gnade. Und dann listet Paulus noch einige andere große und wichtige, bedeutungsvolle Worte auf. Wir haben Hoffnung. Wir haben Anteil an der Herrlichkeit. Das heißt, wir haben eine erlöste Zukunft. Was für eine Liebe von Gott wird durch Jesus Christus erkennbar. Paulus schwärmt. Paulus ist vollends begeistert, dass das so ist, wie er es erfahren hat. Einem kann beim Lesen dieser Kapitel, beim Lesen des Römerbriefes ganz schwindelig werden, aufgrund dieser vielen großen und bedeutenden Begrifflichkeiten. Aber stimmt das eigentlich, was Paulus da formuliert und sagt? Stimmen seine Worte? Haben sie eine Bedeutung oder sind sie so dahergesagt? Sind sie leer, Fassade? Oder ist das authentisch, ist das echt? Echt, das war vor einigen Jahren mal ein Modewort. Da war alles nicht nur gut oder prima, sondern häufig mit dem Zusatzwort echt versehen. Vielen Lehrern und anderen Erwachsenen gingen Jugendliche in der damaligen Zeit damit wahrscheinlich echt auf die Nerven. Aber vielleicht war es dann doch mehr als eine Mode. Vielleicht haben sich Jugendliche mit diesem Jugendwort auch dagegen wehren wollen, was eben nicht echt ist. Gerade junge Menschen haben ja ein feines Gespür dafür, wenn etwas oder jemand nicht echt ist, nicht authentisch. Und wir wünschen uns sicherlich auch alle, dass das Leben und was wir in unserem Leben so erfahren und so teilen, auch mit anderen, dass das auch echt ist. Echt. Paulus nennt das, was er bezeugt, was er erfahren hat und hinter dem er steht, mit seiner ganzen Kraft und Person bewährt. Bewährung. Man kann dieses Wort bewährt, Bewährung auch mit Echtheit wiedergeben. Das ist also wie ein Gütesiegel. Dieser Glaube, von dem ich spreche, von dem ich schreibe, der ist geprüft, der hält Stand, der ist echt. Liebe Gemeinde, zu den Kernaussagen der biblischen Botschaft gehört, dass unser Friede mit Gott auf dem beruht, was Jesus Christus für uns Menschen getan hat. Menschen haben Jesus getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. So bekennen es die ersten Christen in der Apostelgeschichte. Für die ersten Christen war nach dem Erfahren der Auferweckungsereignisse klar und deutlich, Gott hat Jesus eben nicht, wie die Menschen es getan haben, verworfen. Nein, Gott hat Jesus durch die Auferweckung Recht gegeben. Das Wirken Jesu, sein Reden und Handeln, seine Zuwendung zu den Sündern, also zu Menschen, die ohne Gott leben, wurden durch die Auferstehung überwältigend bestätigt. So sahen es die ersten Christen nach der Botschaft des Neuen Testaments. Und deshalb war für sie das Kreuz Jesu auch eben nicht ein Symbol des Scheiterns, sondern im Gegenteil ein Symbol für die Vollendung des Lebens und für den Weg, den Jesus Christus gegangen ist. Und deswegen schreibt Paulus dann an einer anderen Stelle, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wir haben Frieden mit Gott. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass bei Gott keine Rede von Vorleistungen oder Gegenleistungen ist. Wäre das wohl der Fall, dann blieben wir ja zeitlebens mit der Frage sitzen, reicht das denn, was ich glaube? Reicht das denn, was ich tue oder was ich tun könnte, was wir tun könnten? Reicht das denn überhaupt? Liebt Gott mich denn wirklich? Können wir wirklich in Frieden leben und auch irgendwann einmal in Frieden sterben, wenn es in dieser Frage Unsicherheiten gibt? Paulus, ist das echt? Er sagt dazu in Römer 5, Christus ist zu der Zeit für uns gestorben, als wir noch schwach waren, als wir noch Sünder waren. Das sind keine Begriffe, die irgendwie schwer getränkt sind oder die uns missmutig machen sollen, sondern das sind ganz realistische Beschreibungen des Lebens, wie das nun manchmal ist. Als wir gar nichts vorweisen konnten, als von Vorleistungen überhaupt keine Rede sein konnte, schon damals hat Gott in Jesus alles vollbracht, was nötig ist. Und das ist einzigartig. Das gibt es sonst nirgendwo auf dieser Welt. Davon spricht auch keine andere Religion. In Christus bewirkt kein Mensch die Versöhnung mit Gott, sondern in Christus bewirkt Gott die Versöhnung mit uns Menschen. Ohne Vorleistung. Gott braucht also nicht deine und meine Werke. Überhaupt nicht. Aber unsere Mitmenschen brauchen deine und meine Werke. Gott braucht das alles nicht. Aber wir brauchen das für unser Miteinander und auch untereinander. Und dieser Friede, diese Sicherheit im Leben und im Sterben, um die ging es Paulus. Und diesen Frieden, diese Sicherheit, die sollen auch alle anderen Menschen erfahren. Aber diese Botschaft, die wird ja nicht einfach so über die ganze Welt ausgegossen, dass man die einmal vorliest und dann ist es allen klar, egal ob gewünscht oder nicht. Nein, es ist bei dieser Botschaft wohl so, dass die ganze Menschheit sie erfahren muss, erfahren soll. Und da kommen wir ins Spiel. Und wer würde dem widersprechen? Vieles in dieser Welt ist eben nicht in Ordnung, ist nicht echt, sondern falsch und verlogen. Ganz am Anfang der Woche, Panama Papers. Ist das Ganze legal? Wahrscheinlich ist es schon irgendwie legal mit irgendwelchen Schlupflöchern. Aber ist das vertrauensfördernd? Ist das aufbauend? Nee, echt nicht. Der Umgang in der katholischen Kirche in Sachen sexueller Missbrauch, da kann man doch einfach nur den Kopf schütteln und wütend werden. Das ist erschütternd und macht tief traurig und hat nun wirklich nichts mit Vertrauensbildung in Sachen Kirche und Christenheit zu tun. Die WM in Katar nächstes Jahr, geht es da wirklich um authentischen Wettstreit, um Völkerverständigung? Geht es da nicht letztlich nur wieder um Geld und um Macht? Und immer wieder lesen wir dann auch von Menschen, die sich mittels Lügengebäude eine Fassade errichtet haben, um andere zu blenden, wegen der schnellen Kohle, aber manchmal auch nur, um gesehen, anerkannt, geachtet oder geliebt zu werden. Liebe Gemeinde, das sind nur ein paar Beispiele. Was ist echt? Wem kann man glauben? Paulus, der hat seine Briefe damals Schreibern diktiert. Er hat das also nicht alles selber aufgeschrieben, es gab dafür ausgebildete Schreiber. Und er muss seinen Römerbrief sehr intensiv vorbereitet haben, denn der steckt voll mit dicht gepackten Informationen. Normalerweise waren antike Briefe, zumindest die, die man später gefunden hat, ziemlich kurz, 80, 90 Worte, eine halbe Postkarte ungefähr lang. Der Römerbrief ist mit seinen 16 Kapiteln also sehr, sehr lang. Die Herstellungskosten eines einzigen Exemplars dieses Römerbriefes wird heutzutage auf 2.000 Euro geschätzt. Ein Exemplar des Römerbriefes herstellen hat damals 2.000 Euro gekostet, wie wir heute sagen. Das ist eine gewaltige Summe für einen einzigen Brief. Paulus hat also keine Kosten und Mühen gescheut, weil er der jungen Gemeinde beistehen und sie stärken wollte in einer schweren Zeit. Er wollte sie trösten, er wollte ihnen Mut machen. Wir haben Frieden in und mit Gott, wir sind frei. Warum war der Hinweis auf den Frieden aber eigentlich so wichtig? Und warum war das so tröstend für die ersten Christen? Seit dem römischen Kaiser Augustus, der hat so circa 30 vor Christus bis 15 nach Christus gelebt, gab es die sogenannte Pax Romana. Pax Romana, das heißt auf Deutsch der römische Frieden. In dieser Zeit blühte die römische Kultur, blühte auch die römische Wirtschaft. Es ging den Leuten super. Rom wandelte sich von einer Stadt aus bloßen Ziegeln zu einer Stadt aus Marmor. Viele freuten sich über Sicherheit, über Wohlstand. Und da nahm man dann sogar in Kauf, dass Augustus sich zum Kaiser machte. Ein Vorbild für manchen, der heute gerne Sultan oder Zar wäre. Aber die Pax Romana, dieser römische Friede, der war nicht echt. Und nicht erst seit heute wissen wir, in der römischen Provinz, in den unterschiedlichen Provinzen, da litten die ausgebeuteten Völker. An den Grenzen herrschte auch immer wieder Krieg. Es gab Aufstände, es gab Mord und Totschlag. Für die vielen Sklaven und auch manche andere Minderheiten war Friede, war Pax Romana nichts als eine große Lüge. Wenn sie das Wort hörten, dann dachten sie an Propaganda. So wie in heutiger Zeit in einigen Staaten nur müde gelächelt wird, wenn von freien Wahlen die Rede ist. Eine winzige, verfolgte und auch verspottete Minderheit, das waren damals die Christen. Kaiser Claudius, der so circa 10 Jahre nach dem Tod von Jesus, also so im Jahr 40, von Rom aus regierte, der verhängte dann ein Edikt. Es gab in Rom ein Versammlungsverbot. Und ein paar Jahre später, da gab es noch schärfere Maßnahmen, alle Juden, und zu den Juden wurden damals auch diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, dazugerechnet. Die mussten alle Rom verlassen. Sie konnten erst 15 Jahre später, im Jahr 55, zurückkehren nach Rom. als Kaiser Nero an der Macht war. Die Christen in Rom, die wussten also ganz genau, was Paulus mit Bedrängnis meint, mit Unfriede. Er hat genau wie sie Gewalt und Not und Verfolgung erlitten. Und dann im Jahr 56 schreibt Paulus den Christen in Rom diesen berühmten Brief. Er kennt kaum jemanden persönlich, aber sein Brief soll einen persönlichen Besuch von ihm ankündigen und vorbereiten. Die Gemeinde in Rom soll wissen, woran sie mit ihm ist. Es geht um echtes Interesse. Es geht um echte Hilfe und Seelsorge. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und genau das gibt uns Würde, das gibt uns Kraft, genau das, das gibt uns Halt und Standfestigkeit. Liebe Gemeinde, wir sind keine Römer und wir gehören auch nicht in die erste Christengemeinde. Aber was uns mit diesen Menschen verbindet, das ist ganz schlicht gesagt das Menschsein. Und zum Menschsein gehört dazu, dass wir ein Leben mit seinen Auf- und Abstiegen leben und erleben. Wir alle sind und bleiben Menschen, die Bestätigung, die Festigung und Stärkung brauchen. Manchmal ist dir alles völlig klar, manchmal ist alles deutlich. Da klappt es im Leben, da ist dann alles unbeschwert und echt, echt genial, echt schön, echt toll. Aber manchmal geht es eben auch in eine andere Richtung. Vermeintliche Sicherheiten bröckeln. Du stehst vorm Geldautomaten deines Lebens, aber dir fällt die PIN-Nummer nicht mehr ein. Der Zugangscode fürs echte Leben, wenn man so will. Und auch auf unseren Lebenswegen fragen wir uns zuweilen, wo es denn hingeht. Und wir müssen uns bewähren, ob auch wir echt sind oder uns selbst oder anderen vielleicht auch manchmal etwas vormachen. Wir bleiben Menschen, die noch auf dem Weg sind, unfertig, immer im Werden. Und ob wir standhalten, wenn es darauf ankommt, wenn unser Glaube sich bewähren muss, das haben wir nicht in der Hand, das wissen wir nicht. Und genau deswegen brauchen wir, genau wie alle anderen auch, immer wieder andere, die uns das zusagen, die uns dieses Gütesiegel bescheinigen, die uns segnen, die uns Gutes von Gott zusagen. Und wunderbar ist deswegen das, was Paulus den Christen in Rom und auch uns damit zusagt. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Wir haben Frieden mit Gott. Wir stehen in der Gnade. Und bevor wir zum bewussten Glauben kamen, wurden wir bzw. die allermeisten von uns getauft. Und mit dieser entlastenden und wunderbaren Botschaft, Gott hat Ja zu uns gesagt. Du bist mir recht. Du bist mein Kind, du gehörst zu mir. Niemals möchte ich dich loslassen. Da sind wir gerecht geworden sozusagen. Bevor wir irgendetwas getan haben, hat Gott uns seine Gemeinschaft geschenkt. Er hat uns zur Gemeinschaft mit ihm befähigt und in dieser Weise sind wir gerecht. Darauf ist Verlass. Und das ist genauso unantastbar und echt wie die Würde eines jeden Menschen. Darum haben wir Frieden. Darum stehen wir in der Gnade, wie in einem Raum, der uns umgibt. Martin Luther hat übersetzt, wir rühmen uns. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, wir sind stolz und wir sind froh. Wir sind stolz darauf, Christen sein zu dürfen, Christen sein zu können. Wir müssen keineswegs unseren Glauben verstecken. Auch wenn wir vielleicht in manchen Dingen oder Fragen unsicher sind, unfertig eben auf dem Weg. Aber in einer friedlosen Welt haben wir bereits Frieden. Obwohl wir Sünder sind, also Menschen, die Gott widersprechen, spricht er uns gerecht durch Jesus Christus. In einer erbarmungslos harten Welt stehen wir in der Gnade und Barmherzigkeit. Viele meinen heutzutage ja auch, dass wir Christen uns etwas vormachen. Die sind doch genauso friedlos und erbarmungslos wie alle anderen auch. Vielleicht ist der Friede, von dem die reden, überhaupt nur eine Illusion. So sagen und reden manche. Wir aber, wir zeigen auf die Friedensbringer, auf die Barmherzigen und vor allem auf den einen, auf unseren Herrn Jesus Christus. Viele meinen, wir flüchten in einen inneren Frieden, in eine geistige Wirklichkeit, die letztlich eigentlich gar keinem helfen kann. Wir aber zeigen auf Jesus Christus, der wirklich und echt gelitten hat und gestorben ist und nach dem Zeugnis der Schrift echt auferstanden ist. Wir rühmen uns, wenn wir stolz auf die Hoffnung durch Jesus Christus sind. Wir sind also Menschen in der Hoffnung und mit der Hoffnung. Paulus schreibt mit Blick auf die bedrängten und verfolgten Christen. Wir haben Frieden mit Gott, wir stehen in der Gnade. So kann er schreiben. Und genau in dieser Spur sollen auch wir bleiben. Das heißt, wir hoffen gemeinsam mit Menschen, die trotz Krankheit, trotz Schwäche und Leid getrost sind und getrost sein können. Wir hoffen gemeinsam mit Menschen, die Niederlagen und Brüche in ihrem Leben erleben. Wir hoffen gemeinsam mit Menschen, die Unrecht erfahren haben oder selbst schuldig wurden und die wieder neu anfangen müssen. Wir hoffen, dass Menschen sich trotz Streit in die Augen sehen können. Wir hoffen mit all unseren Geschwistern in aller Welt, Christen, die in solchen Bedingungen und Bedrängnissen zu leben haben, wie die römische Gemeinde unter Kaiser Claudius. Wir hoffen gemeinsam mit Christen und Menschen aller Religionen, die sich um Frieden und Verständigung und um Gerechtigkeit in dieser Welt bemühen. Und somit rühmen wir uns dann auch der Bedrängnisse, denn uns wächst Kraft zu. Geduld ist diese Kraft. Unter der Last zu bleiben, die sich dagegen zu stemmen versucht. Mit den Bedrängnissen ist das ja so eine Sache. Da mag mancher vielleicht auch schlucken. Wie kann ein Bedrängnis gut sein? Das können wir immer nur persönlich erfahren. Mir hat mal in einer wirklich schweren Lebenssituation für mich jemand gesagt, es wird dir zum Segen sein. Ehrlich gesagt hätte ich die Person, Entschuldigung, am liebsten an die Wand geklatscht. Geh du weg mit deinen frommen Sprüchen. Im Heute kann ich sagen, diese Person hat Recht gehabt. Aber das kann man nur persönlich sagen und bekennen. Es kann Bedrängnisse geben, die mir gut tun. Und genau so etwas meint Paulus. Und so erfahren wir dann auch, nicht nur, aber auch, die Echtheit des Glaubens, schreibt Paulus. So wächst die Gewissheit, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, was auch geschieht. Wir haben Frieden mit Gott. Amen. Am Mittwoch, den 6. Oktober, wurden die Eheleute Bernhard und Hanna Borchers, geborene Hasseler, Hude, durch die Geburt ihres Sohnes Hauke erfreut. Wir gratulieren dazu ganz herzlich und wünschen der jungen Familie für den weiteren gemeinsamen Lebensweg Gottes segnende Begleitung. Lasst uns danken und Fürbitte tun. Herr unser Gott, wir bringen dir unseren Dank und legen dir das vor, was uns beschäftigt und bewegt. Als Christen tragen wir deinen Namen, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir in dir Frieden und Freiheit haben, eine neue Identität und daraus Kraft und Trost schöpfen können. Wir danken dir für alle Zusagen in deinem Wort, für das, was du versprichst und getan hast. Damit und daraus lässt sich leben. Wir danken dir für neues Leben. Hab Dank, dass Hanna und Bernhard Borchers beschenkt wurden mit einem Sohn, mit Hauke. Und wir bitten dich, segne du das neue Leben und seine Eltern mit deiner Kraft und Freude. Begleite du die Familie. In dir, Herr Jesus Christus, haben wir Frieden. Wir bitten dich für diejenigen, die keinen Frieden mit dir haben. Wir bitten dich für diejenigen, die keinen Frieden mit dir finden können oder vielleicht auch gar nicht haben wollen, die dich und dein Wort nicht verstehen oder es vielleicht auch verachten. Herr, du kannst Glauben und Veränderung schenken und bewirken. Das kannst nur du. Und so bitten wir dich, gebrauche uns als Botschafter und als Verkündiger deines Friedens. Herr, wir bitten dich für diejenigen, die im Moment krank sind, die keinen Mut oder keine Kraft mehr haben. Wir bitten dich für diejenigen, die vielleicht im Moment auch des Lebens müde und überdrüssig sind. Für alle, die traurig sind oder es derzeit aus anderen Gründen sehr schwer haben. Herr, wir danken dir, dass du ein uns zugewandter Gott bist, der will, dass wir ihm alles sagen und vorlegen, was uns bewegt und beschäftigt. In der Stille können wir dir das uns persönlich Betreffende sagen. Herr, unser Gott, in dem Glauben, dass du Gebete hörst und erhörst, bitten wir dich, erbarme dich über all unsere dir anvertrauten Nöte und Gedanken. Bei dir sind sie in guten Händen aufgehoben. Und mit der Zuversicht und Perspektive, dass dein Friede auch uns gilt, dürfen wir in diesen Sonntag gehen und mutig in die Zukunft. Danke, Herr. Amen. Lasst uns singen als unser Schlusslied aus dem Lied 168, die Strophen 4 bis 6.
Thank you.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.